Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Mittwoch, den 2. November, zusammengestellt von Radio Dreieckland in Freiburg. Durch die Sendung führt Andreas Reimann. Und das sind die Themen. Greenpeace hat Anzeige gegen Niedersachsens Umweltminister erstattet. Der Grund? Die Strahlung in Gorleben ist jetzt schon zu hoch. Dazu kommt noch mehr Atommüll. Niedersachsens Umweltministerium dagegen rechnet anders und hat nun grünes Licht für den Castortransport Ende November nach Gorleben gegeben. Fast ein Jahr lang waren sie beschlagnahmt, die Trommeln der politischen Freiburger Samba-Band Sambastas. Beim deutsch-französischen Gipfel waren sie ihnen von der Polizei entwendet worden. Vergangenen Montag musste die Stadt Freiburg sie nun auf Druck der Rechtsanwältin endlich herausgeben. Und dann noch ins Ausland. Im schweizerischen Bern zeigt eine Ausstellung die Vielfalt muslimischen Lebens in der Schweiz. Und nach der Hinrichtung von Troy Davis droht kommende Woche nun in Texas die Hinrichtung eines weiteren Todeskandidaten. Das Paradoxe daran, Hank Skinners Schuld soll erst nächstes Jahr, 2012, untersucht werden. Mit Spannung wurde erwartet, ob das niedersächsische Umweltministerium den Castortransport im November nach Gorleben genehmigt. Schließlich hatte es herbe Auseinandersetzungen um die dort gemessene Strahlung gegeben. Doch gestern kam grünes Licht und nun soll Ende November weiterer Atommüll ins Zwischenlager Gorleben rollen. Das ist illegal, meint Greenpeace und hat heute gegen den niedersächsischen Umweltminister Hans-Heinrich Sander von der FDP Strafanzeige gestellt. Die Umweltschutzorganisation wirft dem Minister vor, sich auf fehlerhafte Strahlenwerte am Zwischenlager Gorleben zu berufen, damit weiterer hochradioaktiver Atommüll aus der französischen Plutoniumfabrik La Hague eingelagert werden kann. Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg sprach darüber mit dem Atomexperten Tobias Riedl von Greenpeace.
Weshalb hat Greenpeace Anzeige gestellt?
Es gab ja in den letzten Wochen und Monaten große Aufregung um die erhöhten Strahlenwerte am Zwischenlager in Gorleben. Das Umweltministerium hat daraufhin nochmal sozusagen neue Messungen anstellen lassen und auch eine neue Bewertung vorgenommen von vielen Messungen. Greenpeace hat sich diese Bewertung dann genau angeschaut und viele Fehler festgestellt. Es wurden 3 erhebliche fachliche Fehler gemacht bei der Bewertung. Nun hat das Ministerium gestern grünes Licht für den Castor gegeben, die Fehler, die sie gemacht haben, schlicht ignoriert. Und daher haben wir heute Anzeige erstattet, dass nun Gerichte das klären.
Was ist das denn für eine Anklage? Also wie heißt da der Paragraph?
Es ist so, dass es ein Straftatbestand, wenn radioaktive Strahlung freigesetzt wird. Und es gibt ja einen Grenzwert am Zwischenlager in Gorleben, der liegt bei 0,3 Millisievert. Und alles, so wie es eben jetzt aussieht, wird dieser Grenzwert dieses Jahr überschritten werden. Und das nimmt eben Umweltminister Sander billigend in Kauf, indem er den Castortransport fahren lässt. Und damit macht er sich strafbar, da eben höhere radioaktive Strahlung freigesetzt wird, als erlaubt ist.
Blicken wir nochmal zurück auf diese unterschiedlichen Messergebnisse. Man kann ja politisch, sage ich mal, viel interpretieren. Strahlenmessungen sollten ja aber nicht so unterschiedliche Ergebnisse hergeben. Weshalb ist es so unterschiedlich von den Zahlen her, wenn man da den Geigerzähler hinhält?
Es ist so, dass es eben mehrere Behörden gibt, die jetzt dort vor Ort gemessen haben. Und das niedersächsische Umweltministerium und Umweltminister Sander haben sich nun von den verschiedenen Messungen und Messwerten, die hier vorliegen, immer genau die rausgepickt und so zusammengesetzt, damit eben ein möglichst niedriger Wert herauskommt. Wir haben uns hingegen nach den sachlichen und fachlichen Vorgaben gerichtet und die Fehler korrigiert und damit mit den vorliegenden Werten gerechnet. Und dann kommt man eben auf einen viel höheren Wert. Was man dabei sagen muss, ist, dass es sich hierbei um Prognosewerte handelt, da man hier jetzt Werte, die bereits eben vorliegen, hochrechnen muss bis zum Jahresende. Und das kann man eben nach verschiedenen Methoden machen.
Jetzt kann man natürlich sagen, Greenpeace ist natürlich gegen Atomkraftwerke. Von dem her ist klar, die Messungen sind anders. Ihr seid aber nicht die Einzigen, die erhöhte Strahlung festgestellt habt, oder?
Also die Messungen, die hier vorliegen, hat nicht Greenpeace gemacht, sondern die wurden von der Landesbehörde unternommen und von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Es geht hier sozusagen allein um die Bewertung, wie das niedersächsische Umweltministerium mit diesen Werten umgegangen ist. Und es ist ja auch so, dass gerade die Landesbehörde, die die ersten Messungen gemacht hat, auch das niedersächsische Umweltministerium genauso kritisiert. Auch sie sagen, dass hier bei den Hintergrundwerten getrickst wurde, dass hier ein Dissens sozusagen vorliegt. Und ja, auch das niedersächsische Umweltministerium handelt auch gegen ihrer eigenen Argumentation bei diesen Berechnungen. Und hier liegt eben sehr viel im Argen, was darauf hindeutet, dass hier gezielt getrickst wurde.
Habt ihr denn ernsthaft damit gerechnet, dass das Umweltministerium Niedersachsen die Genehmigung für den Castortransport verweigert?
Nach Lage der Dinge, also so wie die Gesetze eben sind, müsste das niedersächsische Umweltministerium das machen. Denn Grenzwerte sind ja nicht einfach zum Spaß da, sondern Grenzwerte sind zum Schutz der Bevölkerung da. Und wenn ein Grenzwert überschritten wird, dann muss das eben genau die Konsequenzen haben, die dafür vorgeschrieben sind. Und in diesem Fall wäre das eben dann eine weitere Einlagerung von Castoren nicht zuzulassen.
Brisant ist das Ganze ja auch, weil es besonders strahlende Castoren sind, die dieses Jahr nach Gorleben rollen sollen. Was sind das denn für welche?
Die Castoren kommen aus La Hague, aus der Wiederaufarbeitung. Es kommen dieses Jahr 11 Castoren. Jeder Castor hat ungefähr die radioaktive Strahlung in sich wie viermal, was beim Unfall in Fukushima ausgetreten ist. Das heißt, der ganze Castor-Zug, kann man sagen, sind sozusagen 44 Mal der radioaktiven Strahlung von Fukushima gleich. Und das zeigt eben, wie hoch die Belastung ist, die hier noch weiter in das Lager dann dieses Jahr eingelagert werden soll.
Welche Chancen rechnet ihr euch aus für die Klage, die ihr jetzt heute in Hannover eingereicht habt?
Ja, ich denke, es geht ja hier um den Schutz der Bevölkerung und wir hoffen und gehen auch davon aus, dass die Staatsanwaltschaft eben diesen Fall dann jetzt zügig behandelt, um hier eine schnelle Klärung herbeizuführen.
Ihr ruft auch zu Protesten gegen den Castortransport auf. Steht da der Termin mittlerweile schon? Und was sind die Aktionen, die von Greenpeace geplant sind, soweit man sie jetzt schon sagen darf?
Also im Moment sieht es so aus, als würde der Castortransport am 24. November in Frankreich starten. Es wird am 26. November in Dannenberg die große Auftaktdemonstration kommen, zu der auch Greenpeace einlädt. Und wenn der Castor dann rollt, wird es sicherlich viele Protestaktionen rund um den Castortransport geben.
Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg sprach mit dem Atomexperten Tobias Riedel von Greenpeace. Fast ein Jahr lang waren sie beschlagnahmt, die Trommeln der politischen Freiburger Samba-Band Sambastas. Beim deutsch-französischen Gipfel 2010 waren sie ihnen von der Polizei entwendet worden. Es war von Körperverletzung durch Musik die Rede. Vergangenen Montag durften sie nun endlich die beschlagnahmten Trommeln wieder abholen. Radio Dreiklang in Freiburg befragte Rechtsanwältin Katja Barth, die Sambastas juristisch unterstützt hatte. Der Sofortvollzug von Beschlagnahmungen dürfte nun schwerer werden. Dennoch bleibt die Frage, ob Trommeln als Ausdruck der Meinungsäußerung auf Versammlungen auch künftig verboten werden kann.
Heute am Montag werden sie abgeholt, die Trommeln. Auch eine Aufbewahrungsgebühr fällt nicht an. Katja, wie kommt's?
Hintergrund war, wir hatten lange versucht, durch verschiedene Mittel, unter anderem eben dann auch vor dem Verwaltungsgericht Freiburg im einstweiligen Rechtsschutz, die Herausgabe der Trommeln bedingungslos zu erreichen. Das Amt für öffentliche Ordnung hat sich dem quergestellt und auch das Verwaltungsgericht hatte eben in erster Instanz das bestätigt und war der Auffassung, dass das alles so erstmal in Ordnung ist und in einem Eilrechtsschutz keine Veranlassung sieht, da jetzt zugunsten der Trommler zu entscheiden. Wir hatten jetzt im August ein anderes Verfahren, ebenfalls mit dem Amt für öffentliche Ordnung. Da ging es um die Beschlagnahme von Wegen, Wohnwegen von einer Wagenburg. Und in diesem Verfahren hatten wir auch in erster Instanz verloren. Auch da hatte das Verwaltungsgericht Freiburg gesagt, das ist so in Ordnung, das ist rechtmäßig, da sieht man keinen Handlungsbedarf. Aber bei den Wegen war die Situation einfach so gravierend für die Betroffenen, dass man in die nächste Instanz gegangen ist. Das heißt zum Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Und der hat dann entschieden, die Wegen sind rauszugeben. Und als dann die Entscheidung vorlag, haben wir festgestellt, die Situation ist vergleichbar wie mit den Samba-Trommeln. Und ja, seinerzeit bei den Samba-Trommeln hatte man eben die zweite Instanz aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Aber jetzt hat man die Stadt Freiburg darauf hingewiesen. Und ich habe eben gesagt, diese Verwaltungsgerichtshofsentscheidung passt von der rechtlichen Situation genauso. Und die Argumente sind damit von einem höheren Gericht bestätigt worden. Und damit sind die Instrumente bedingungslos rauszugeben. Das hat die Stadt glücklicherweise eingesehen, sonst hätte man jetzt ein zweites Schnellverfahren noch machen müssen.
Was haben juristisch gesehen die Samba-Trommeln mit den beschlagnahmten Wegen gemeinsam?
Es ist beides eine Beschlagnahme gewesen, die zumindest nach Angaben der Stadt oder des Amtes für öffentliche Ordnung nach Polizeirecht erfolgt ist. Bei den Samba-Trommeln streiten wir ja noch genau um diesen Punkt, weil es ja auch um ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung durch Musik im Hintergrund auch ging. Aber letztendlich hat die Stadt Freiburg in ihrer Funktion als Ordnungsbehörde die Beschlagnahme angeordnet. Und nun ist es so, dass wenn nicht der Polizeivollzugsdienst, also die Polizei auf der Straße für den Bürger als solche erkennbar handelt, sondern eine Ordnungsbehörde, dann hat sie die Pflicht, ihre Entscheidungen zu begründen. Das heißt, man geht davon aus, dass man erst, wenn man eine Entscheidung trifft, die in die Rechte der Betroffenen eingreift, dass sich eine Behörde die Zeit nehmen muss, auch eine schriftliche Begründung zu verfassen. Und nur in dem Moment ist es möglich, so eine Entscheidung, das juristisch gesehen sagt man, sofort zu vollziehen, also sprich auch sofort umzusetzen und nicht erst ein Widerspruchsverfahren abzuwarten. Das hat die Stadt Freiburg in beiden Fällen nicht beachtet. Das ist ein schwerwiegender Fehler, der laut Verwaltungsgerichtshof nicht heilbar ist. Also man kann nicht im Nachhinein eine Begründung hinterher schieben und dann ist das alles wieder gut. Das hat das VOG Freiburg, also die erste Instanz, noch anders gesehen. Die haben gesagt, im Nachhinein begründen reicht. Und jetzt ist aber klar und rechtlich eindeutig festgestellt, nein, es reicht nicht.
Also es wurde rechtswidrig beschlagnahmt und dann hat sich das Ordnungsamt im Nachhinein gedacht, oh, wir brauchen da irgendwie eine Begründung für und so ist das nicht ganz rechtsmäßig. Katja, um das Ganze jetzt noch ein bisschen aufzudröseln, am Anfang war von Körperverletzung durch Musik die Rede, also eine strafrechtliche Sache. Mitte Juni diesen Jahres wurde dieser Vorwurf jetzt seitens der Staatsanwaltschaft fallen gelassen. Wieso waren denn die Trommeln dann trotzdem noch beschlagnahmt?
Die Beschlagnahme der Trommeln wurde bereits im Dezember wieder aufgehoben. Also die Anordnung war nur übers Wochenende. Die Stadt hat sich von Anfang an auf den Standpunkt gestellt, dass es mit dem Strafverfahren nichts zu tun hat und dass ja die Trommeln wieder abgeholt werden können. Nur hat es die Herausgabe von einer Kaution abhängig gemacht. Und die Sambastas waren nicht bereit, diese Kaution zu zahlen, zu Recht. Die Kaution sollte einen eventuellen Kostenanspruch der Stadt sichern, denn der Stadt entstehen durch beschlagnahmten Kosten für den Abtransport und die Verwahrung. Und um diese Kosten sicherzustellen, sollten die Sambastas je 50 Euro zahlen. Also das heißt, es ging nur noch um diese Kaution, weil man sich geweigert hat, diese Kaution zu zahlen. Ja, die eigentliche Beschlagnahme war schon aufgehoben. Das Strafverfahren läuft davon völlig unabhängig. Die Staatsanwaltschaft hat in dem Fall ermittelt wegen einer sogenannten versuchten Körperverletzung durch Musikinstrument, hat es auch relativ schnell eingestellt. Und auch damals gab es ein Interview auch auf Radio Dreieckland mit dem Staatsanwalt, der die Angelegenheit bearbeitet hat. Der hat sehr eindeutig gesagt, dass es, ich sag's jetzt mal salopp, Blödsinn ist, hier ein Strafverfahren auf dieser Ebene zu führen. Nicht, dass es grundsätzlich nicht denkbar wäre. Man kann durch Musik durchaus jemanden schädigen, durch Hörschäden. Aber in dem konkreten Fall gab es da keine Anhaltspunkte für. Warum wir trotzdem mit dem Strafverfahren so eng verbunden sind, ist, dass die Stadt Freiburg selber damit argumentiert hat. Das heißt, sie hat selber die Beschlagnahme angeordnet und als Begründung unter anderem auf das Strafverfahren verwiesen. Sie hat es gab insgesamt 18 betroffene Menschen, also sprich Sambastas, Rastas und auch Umstehende, die eine Trillerpfeife dabei hatten, die wurde dann gleich mit beschlagnahmt. Und so hat man 18 verschiedene Beschlagnahmen gehabt. Und davon wurden 12 der Verfügungen begründet zur Beweissicherung oder eben aufgrund Körperverletzung durch Musikinstrument. Und das sind strafrechtliche Argumente, über die die Stadt überhaupt keine Entscheidungskompetenz hat.
Katja, was bedeutet denn jetzt das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim in Sachen des Sofortvollzugs der Beschlagnahmten wegen, das jetzt auch Anwendung findet auf die Samba-Trommeln? Was bedeutet das für andere Beschlagnahmungen? Hat das Urteil dort auch noch Außenwirkung?
Gut, es ist zumindest mal eine ganz eindeutig klarstellende Entscheidung zu der Frage des Sofortvollzuges und den Voraussetzungen. Also der VGH hat hier ausführlich begründet und hat auch mehrere andere Rechtsprechung herangezogen und somit klargestellt, dass die Rechtslage hier eindeutig ist. Das wird sicherlich in Zukunft Wirkung haben, wenn das Amt für öffentliche Ordnung in Freiburg der Meinung ist, spontan in die Rechte Bürger eingreifen zu müssen. Das wird eben nicht mehr so spontan gehen, da es gezwungen ist, das zu begründen im Vorfeld und deswegen es sicherlich nicht so leicht ist, das dann umzusetzen. Aber die Erfahrung ist oder das problematisch ist für die potenziell betroffenen Bürgerinnen zum einen, dass derjenige, der akut von einer Beschlagnahme betroffen ist, nicht unterscheiden kann, ist es jetzt ein Polizist, der im Rahmen des Polizeivollzugsdienstes tätig ist, dann darf er das nämlich machen, oder ist es ein Polizist, der im Auftrag der Stadt Freiburg tätig ist. Also das muss man dann immer genau nachfragen und nachhaken und nur dann kann man erkennen, ob das jetzt rechtmäßig ist oder nicht. Und die zweite Problematik ist, und das haben wir leider im Bereich des Polizeirechts sehr oft, dass im Zuge von Versammlungsgeschehen oft einfach mal reagiert wird. Es wird einfach mal eine Maßnahme durchgesetzt, ohne genau drauf zu schauen, ist die dann noch im Rahmen des geltenden Rechts. Das betrifft Gewahrsamnahmen, das betrifft Versammlungsverbote, das betrifft Beschlagnahme oder Platzverweise. Und man hat dann als Betroffener oder Betroffene in der Regel nur die Möglichkeit, nachträglich feststellen zu lassen, dass es rechtswidrig war. Leider ist dann die eigentliche Maßnahme schon erfolgt und der Eingriff ist schon da. Und man hat letztendlich im Nachhinein nicht sehr viel, wenn man dann ein Jahr später Recht bekommt.
Glaubst du daran, dass die hiesigen Ordnungsbehörden jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind zukünftig, was die Einschränkung der Demonstrationsfreiheit angeht?
Ja gut, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich denke, das sind Einzelfallentscheidungen, die von der Behörde in der akuten Situation pragmatisch entschieden werden. Sicherlich hat es eine Wirkung, wenn man immer wieder, ich sag mal, auch salopp eins auf den Deckel bekommt. Und es stehen ja auch Kosten für die Stadt, die jetzt eben die Stadt selber tragen muss. Also das heißt die Abschleppgebühren, da gab es ja dann sogar schon die Forderung gegenüber den Betroffenen von in Höhe von mehreren tausend Euro, die gezahlt werden mussten und zu Recht jetzt nicht gezahlt werden müssen, das bleibt jetzt an der Stadt hängen. Ja, das sind natürlich Ausgaben, wo sich die Stadt Fragen gefallen lassen muss, auch vom Gemeinderat meinetwegen. Und wenn da entsprechend politischer Druck ist, werden sie tatsächlich vorsichtiger sein. Aber ich denke, dass es in bestimmten Konstellationen letztendlich egal ist, welche Folgen es für die Stadt rechtlich oder politisch hat, denn man versucht in dem Moment eine Situation in den Griff zu bekommen. Und wenn eben so Staatsgäste zu Besuch sind, die, wo man nach außen hin vielleicht ein wir haben alles im Griff vermitteln will, Ausdruck vermitteln will, dass man sich dann nicht genaue Gedanken gemacht, ob das überhaupt vom Gesetz gedeckt ist.
Rechtsanwältin Katja Barth im Gespräch mit Radio Dreieckland in Freiburg. Lebe für diese Welt, als ob du nie sterben würdest, und lebe für die andere Welt, als ob du morgen sterben müsstest. Das sagt ein muslimischer Scheich aus dem schweizerischen Kanton Bern im Zusammenhang mit seinem Glauben. Er ist einer von 20 Musliminnen und Muslimen, die in einer Ausstellung mit dem Titel »Denn die Menschen sind alle Geschwister« porträtiert werden. Die Ausstellung in der Berner Heiliggeistkirche will zeigen, wie unterschiedlich der Islam in der Schweiz gelebt wird. Ein Beitrag von Magdalena Oberli von Rabe aus Bern.
In Interviews erzählen 10 Frauen und 10 Männer muslimischen Glaubens aus ihrem Alltag. Dazu zeigt die Ausstellung «Denn die Menschen sind alle Geschwister» Fotos aus Freizeit und Arbeitsleben der Porträtierten. Alle haben sie ganz verschiedene soziale und ethnische Hintergründe und leben ihre Religion auf verschiedene Art und Weise. Anlass für die Ausstellung habe die Annahme der Minarett-Initiative vor 2 Jahren gegeben, sagt Projektleiter Matthias Tanner.
In der Diskussion vor und nach dieser Annahme der Initiative hat sich gezeigt, dass viele Leute unsicher sind bezüglich dem Islam. Sie haben Ängste und zum Teil auch Vorurteile. Und wir möchten mit dieser Ausstellung darauf reagieren.
Ein Vorurteil sei etwa, dass alle Muslime ihren Glauben sehr traditionell auslebten. Die Ausstellung zeige, dass dies nicht der Fall ist. Eine der 20 Porträtierten ist Fatima Iftikhar. Die 24-Jährige stammt ursprünglich aus Sri Lanka. Als 3-Jährige kam sie in die Schweiz. Iftikhar ist in ihrem Alltag auch oft mit Vorurteilen konfrontiert. Vor allem das Kopftuchtragen löse Reaktionen bei den Leuten aus.
Bei mir ist es halt der Fall, dass viele Leute mich immer wieder auf Hochdeutsch zum Beispiel ansprechen und dann spreche ich dann mit perfektem Bandeutsch. Dann sind sie immer wieder total perplex und denken, wow, diese Frau mit dem Kopftuch kann ja auch Schweizerdeutsch. Und dann ist auch immer wieder die Frage, ob ich unterdrückt bin und ob ich jetzt etwa circa 4 ältere Brüder habe, die mich da dazu zwingen, oder einen Ehemann, und ich muss da eigentlich wie ein Einzelkind und noch nicht verheiratet.
Fatima Iftikhar hat auch viele muslimische Kolleginnen, die kein Kopftuch tragen. Dies sei einfach ihre Art, den Glauben auszuleben. Es sei jedoch jedem seine Sache, wie er den Glauben auslebe.
Bei uns im Glauben gibt es dann schlussendlich keinen Zwang. Meistens, wenn ich jetzt eben ein Kopftuch trage, denken wahrscheinlich viele von mir eben, dass ich die radikale Islamistin bin, weil ich jetzt nun das Kopftuch trage. Aber ich denke, zum Beispiel Sie, Frau Oberli, und ich, wir haben wahrscheinlich vieles gemeinsam, nur trage ich einfach ein Kopftuch. Das ist einfach so, wie Sie zum Beispiel vielleicht schwarze Haare oder blonde Haare haben, habe ich jetzt einfach ein Kopftuch.
Abgesehen vom Kopftuch sei nicht wirklich viel anders in ihrem Leben als im Leben einer anderen jungen Frau in der Schweiz. Fatima Iftikhar ist es ein Anliegen, dass zwischen Muslimen und Nichtmuslimen ein Dialog stattfindet. Dies wünscht sich auch Peter Kunz. Er ist ein weiterer Porträtierter der Ausstellung über Musliminnen und Muslimen in der Schweiz. Er habe bei der Ausstellung mitgemacht, weil sie den Dialog fördere.
Jeder Mensch hat sein Weltbild, jeder Mensch hat gewisse Bilder, die er mit sich trägt oder sie. Und ohne Dialog werden wir immer streiten. Der Mensch hat ein Ego, der Mensch ist auf sich konzentriert in der Basis. Und wenn wir nicht den Dialog fördern, auf welche Art auch immer, dann streiten wir.
Die Ausstellung «Denn die Menschen sind alle Geschwister» fördere durch Dialog den Frieden, sagt Peter Kunz. Er arbeitet beim Bundesamt für Energie. Daneben ist er Scheich eines muslimischen Ordens. Er treffe viele Leute mit Vorurteilen gegenüber dem muslimischen Glauben.
Im Moment, wo jemand weiß, dass ich Muslim bin, dann kommt ein großes Fragezeichen bei vielen Menschen, weil sie eigentlich nicht mehr wissen, als was sie in den Zeitungen, in den Schlagzeilen lesen. Von dieser Seite her ist klar, das muss ja Vorurteile sein, weil es gar nicht anders möglich ist. Menschen, die nicht mehr sich damit befassen, die können gar nicht anders als Vorurteile mit sich tragen.
Peter Kunz hat damit jedoch keine Schwierigkeiten, denn im Dialog könne man darüber reden. Er treffe außerdem auch nicht auf das Problem, fremd zu sein. Peter Kunz sei Schweizer mit Schweizer Kultur und wolle mit seinem Glauben auch nicht auffallen. So hat jeder der 20 Porträtierten in der Ausstellung über Musliminnen und Muslime im Kanton Bern eine eigene Einstellung zu seinem muslimischen Glauben. Genau diese Vielfalt will die Ausstellung aufzeigen.
Das war ein Beitrag von Magdalena Oberli von Rabe aus Bern. Nächste Woche, am 9. November, soll er durch eine tödliche Injektion hingerichtet werden. Hank Skinner, Todeskandidat im Gefängnis von Livingston, Texas. Es ist bereits der zweite Hinrichtungstermin. Aber auch zu diesem Termin haben die Geschworenen bislang keine triftigen Beweise geliefert. Und die Hauptzeugin der Anklage zog ihre Aussage zurück. Besonders paradox ist aber Folgendes. Die Tatschuld von Hank Skinner soll erst 2012 untersucht werden. Ein Kommentar hierzu vom Free Mumia Bündnis aus Berlin.
Erst Hinrichtung, dann DNA-Tests. Obwohl die Beschworenen keine triftigen Beweise geliefert bekamen und die Hauptzeugin der Anklage ihre Aussage zurückzog, steht dem Gefangenen Hank Skinner am 9. November 2011 zum zweiten Mal ein Hinrichtungstermin bevor. Paradoxerweise soll seine Tatschuld erst 2012 untersucht werden. Der 49-jährige Hank Skinner wartet im Todestrakt des US-Bundesstaates Texas seit 16 Jahren auf seine Hinrichtung, für die er nun erneut einen Termin erhalten hat. Am 9. November soll er durch eine tödliche Injektion sterben. Skinner wurde für schuldig befunden, 1993 seine Freundin und deren beiden erwachsenen Söhne getötet zu haben. Er beteuerte jedoch stets seine Unschuld. Die Beweislage ist voll von Widersprüchen und Unklarheiten. DNA-Tests zeigten unterschiedliche Ergebnisse. Während die Untersuchung von Blutspuren Skinner nicht als Täter ausweisen konnte, sprachen andere für seine Anwesenheit am Tatort, was wenig überraschen sollte, da dieser gleichzeitig sein Wohnsitz war. Die Hauptbelastungszeugin der Anklage hat ihre Aussage vor Jahren widerrufen. Die Sachbeweise, unter anderem die Mordwaffen, wurden niemals getestet. Seit dem Jahr 2000 fordert Skinner entsprechende Tests, doch sein Antrag wurde immer wieder mit der Begründung abgelehnt, er hätte diese bereits bei seinem Prozess fordern müssen. Eine halbe Stunde vor dem im März 2010 geplanten Hinrichtung gebot der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten Einhalt. Inzwischen gibt es in Texas ein neues Gesetz, das die DNA-Tests auch nach der Verurteilung erlaubt. Dennoch hat ein texanischer Richter einen neuen Hinrichtungstermin festgesetzt. Ohne öffentlichen Druck werden weder das Berufungsgericht in Texas, der texanische Gouverneur oder der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten eingreifen und Skinner könnte am 9. November staatlich ermordet werden, bevor er sein Recht auf DNA-Tests zum Beweis seiner Unschuld ausüben kann. Skinners Anwälte haben eine Petition erstellt, die die zuständige Staatsanwältin Lynn Switzer auffordert, ihrerseits selbst das Material nicht nur freizugeben, sondern die Tests in Auftrag zu geben. Auch in sozialen Netzwerken schlägt der Fall Furore. Anton Mestin, ein Sprecher der Free Mumia-Kampagne, sagte dazu, wir wollen die Todesstrafe weltweit abschaffen und auch Unterstützung für andere Gefangene im Todestrakt aufbauen. Hank Skinners Fall ist ein Beispiel für die Rechtlosigkeit armer Menschen in der Justiz der USA. Weil er einen formalen Fehler begangen haben soll, nicht bereits 1995 einen Antrag auf Untersuchung der DNA-Spuren gestellt zu haben, wollen sie ihn jetzt umbringen. Schuld oder Unschuld scheinen hier niemanden zu interessieren. Medial geschürte Rachediskurse sichern eine inzwischen schwindende Mehrheit für die Todesstrafe. Die Gesetze dienen lediglich dazu, den Willen der Obrigkeit durchzusetzen. Die Todesstrafe ist die Spitze eines Repressionsapparates, der das untere Drittel der US-Gesellschaft in Schach hält und garantiert, dass auch 136 Jahre nach Abschaffung der offiziellen Sklaverei weiterhin Millionen von Zwangsarbeiterinnen und Arbeitern in der Gefängnisindustrie ausgebeutet werden. Solange es in den USA möglich ist, Gefangene zu ermorden, werden auch alle anderen Henker sich dahinter verstecken. Zitat Ende. Antitodesstrafenorganisationen wollen Staatsanwaltschaft, Gouverneur und das zuständige Berufungsgericht unter Druck setzen und die für den 9. November 2012 angesetzte Hinrichtung von Hank Skinner stoppen.
Das war ein Kommentar vom Free Mumia Bündnis aus Berlin. Wer Hank Skinner unterstützen will, kann an verschiedene Stellen in den USA, etwa dem Berufungsgericht oder dem Gouverneur, Protestmails und Protestanrufe richten. Die entsprechenden Telefonnummern und Adressen können erfragt werden unter folgender Mail: free.mumia@gmx.de. Ich wiederhole: free.mumia@gmx.de. Weitere Informationen finden sich auch beim deutschen Portal von Indymedia. Dort wurde ein Newswire zu dem Fall eingerichtet. Und damit sind wir am Ende von ZIPFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. Tschüss und einen schönen Abend.